In Flutlicht an spreche ich diesmal mit der Historikerin und Sportwissenschaftlerin Franziska Kaiser. Sie hat sich mit dem Verhalten von Vereinen in der NS-Zeit beschäftigt und damit, ob sie diese aufgearbeitet haben. Außerdem reden wir über Lehren für heute. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 94 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin immer noch die Person hinter diesem Podcast und bei mir ist heute die sehr famose Franziska Kaiser. Hallo und herzlich willkommen.
Hi Mara, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute.
Ja, ich freue mich total und ich werde dich unseren ZuhörerInnen erstmal ein bisschen vorstellen oder das, was du tust vor allen Dingen. Du promovierst gerade an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zum Thema Zeitgeschichte und hast, wie man das so macht, im Verlauf eines Studiums vor dieser Promotion eine Masterarbeit verfasst. Und die trägt den wundervollen Titel Mein goldenes Mainz, Förderer aller Leibesübungen, Sportvereinskultur zwischen Weimarer Republik und NS-Diktatur. Und wir bei Beide hatten gerade eine gemeinsame Veranstaltung rund um den Erinnerungstag im deutschen Fußball, der wiederum immer rund um den Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz begangen wird. Und du hast da über deine Arbeit gesprochen. Anschließend gab es eine Diskussionsrunde zur Fragestellung, wie Vereine ihre Geschichte aufgearbeitet haben und was wir daraus lernen können. Und daran wollen wir beide hier heute so ein bisschen anknüpfen. Was mich erstmal interessieren würde, weil das ja schon sehr spezifisch ist, wie bist du denn zu diesem Thema gekommen und was hat dich da gereizt?
Ja, also erstmal war es für mich total naheliegend. Ich habe Geschichte und Sport studiert und hatte meine Bachelorarbeit damals in Geschichte verfasst, musste dann die Masterarbeit in Sport schreiben. Und für mich war es irgendwie total logisch, dann zum Ende meines Studiums noch meine beiden Fächer miteinander zu verknüpfen. Das hat mich total gereizt. Und man muss einfach sagen, dass aus sowohl geschichtswissenschaftlicher wie sportwissenschaftlicher Perspektive die Sportgeschichte ziemlich unterrepräsentiert ist. Und es hat mich halt irgendwie gereizt, mir so am Beispiel eines lokalen Themas das anzuschauen.
Ich bin ja totale Fan von Archivarbeit und finde, das hat irgendwie auch so ein bisschen was Detektivisches. Was mich da mal interessieren würde, wie bist du da vorgegangen und vor allen Dingen, bevor man in so ein Thema einsteigt, ist ja schon auch immer ein bisschen die Frage, nicht nur, wie recherchiere ich die Quellen, sondern was sind eigentlich für mich relevante Quellen?
Ja, also ich sehe das grundsätzlich wie du. Ich finde Archivarbeit auch total spannend. Da haben nicht immer alle Leute Verständnis für. Aber ja, gerade wenn man so das Gefühl hat, man guckt sich vielleicht Quellen an, mit denen noch niemand einfach gearbeitet hat vorher. Und das Erlebnis hatte ich auf jeden Fall des Öfteren im Zusammenhang mit der Masterarbeit. Ich musste natürlich erstmal am Anfang überlegen, wie schneide ich meine Fragestellung zu? Was will ich eigentlich irgendwie genau wissen? Und von diesem Blickwinkel, den ich auf die Vergangenheit werfe, die Art von Geschichte, die ich machen will, davon hängt ja dann auch ab, welche Quellen ich irgendwie auswähle und welche meine Fragen beantworten können. Und dann ist das auch so ein bisschen, ja, so eine Schneeballrecherche. Also man kommt vom einen aufs andere. Ich habe so der Ausgangspunkt, wie ich überhaupt mir mal einen Überblick verschafft habe, welche Sportvereine gab es denn überhaupt in dem Zeitraum, den ich mir anschauen wollte. Da standen ganz am Anfang die Mainzer Adressbücher, dass ich mir einfach mal auch so rein quantitativ im Archiv einen Überblick verschafft habe, welche Vereine werden denn hier gelistet. Auch die sind natürlich, muss man immer quellenkritisch sich anschauen, nicht komplett vollständig, aber da hat man schon mal einen relativ guten Überblick gemacht und ich konnte quasi so nachzeichnen, welche Vereine haben in welchen Zeiträumen ungefähr bestanden, wurden gelistet. Genau, und ja, dann wurde das Ganze viel größer auch vom Quellenfundus. Also ich habe mir dann alles irgendwie angeschaut, was ich im Archiv finden konnte, im Mainzer Stadtarchiv. Die waren total kooperativ, haben mich da total unterstützt. Das heißt, ich habe mir alle Vereinsakten angeschaut, wo es irgendwie Kommunikation mit der Stadt gab. Das sind dann häufig irgendwie auch Finanzierungsfragen gewesen. Ich habe mir total viele Vereinszeitungen angeschaut, zum Beispiel vom Mainzer Turnverein, die liegen da im Archiv. Und ich habe mir, was habe ich mir noch angeschaut? Genau, Sportzeitschriften, auch lokale, zum Beispiel gibt es den Mainzer Wassersport oder so, aber auch zum Beispiel die überregionale Arbeiterturn- und Sportzeitung. Ja, und dann war sehr viel Puzzlearbeit irgendwie mit Vereinen auch irgendwie zu machen. Das heißt, ich habe mir ganz viele Festschriften und Chroniken angeschaut. Zum Teil sind die archiviert, zum Teil geht es über die Vereine oder man findet sie in anderen Bibliotheken. Das heißt, man ist dann natürlich auch sehr abhängig davon, ob die Vereine da Bock drauf haben, das mit einem gemeinsam zu machen. Und da habe ich auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel haben wir heute heißt die TSG Bretzenheim, früher Turnverein 1846, haben mir total viel Material zur Verfügung gestellt, da mit dem Archivar. Er hat mir super viele Fotos gegeben, die meine Arbeit auch bereichert haben. Und die haben dann eben auch zum Teil besondere Quellen, über die man so nicht drankommt. Zum Beispiel hat der Turnverein noch alle Protokollbücher, die waren super wertvoll. Genau, und so lustige Archiverfahrung irgendwie, ich nenne es mal Archiverfahrung, die ich gemacht habe, war mit dem Mainzer Ruderverein, die auch ja total kooperativ waren, haben halt gesagt, ja, kommen Sie vorbei, kein Problem. Und dann stand ich da, draußen waren irgendwie Kinder, die Boote auf irgendwelche Anhänger am Laden, und dann kam jemand und hat mir einen Raum aufgeschlossen und hat gesagt, ja, sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind, viel Spaß. Und dann bin ich in diesen Raum gekommen, und es war eigentlich irgendwie ein Paradies für HistorikerInnen, weil, also auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Es war super viel Material da, es war aber einfach ein großer Raum, der bis unter die Decke voll war mit Ordnern, Akten, Zeitungen, Fotos, also alles Mögliche. Und dann habe ich, weil das war auch schon so ein bisschen eher Richtung Endphase meiner Arbeit, habe ich eigentlich noch so einen Schatz gefunden und musste dann überlegen, okay, wie gehe ich damit jetzt pragmatisch um? Habe dann irgendwie so ein bisschen versucht, ja, rauszusondieren, was könnte hier für mich interessant sein? Und habe da total spannende Sachen noch gefunden. Also konnte dann zum Beispiel das, was leider oft bei Vereinen nicht mehr vorliegt oder vielleicht ja nur nach längerem Suchen oder in irgendwelchen Dachbodenfunden, habe ich zum Beispiel eben vollständige Mitgliederlisten gefunden von 1932 und 34. Und anhand derer konnte ich, wie ich ja schon in unserer gemeinsamen Veranstaltung vorgestellt habe, konnte ich eben zum Beispiel rekonstruieren, welche jüdischen Mitglieder aus dem Verein ausgeschlossen wurden. Also das ist jetzt mal so ein Großüberblick in diesen Quellenfundus.
Ja, total spannend, weil worüber ich nachgedacht habe, du hast ja bei dem Vortrag beispielsweise auch das Foto gezeigt oder Fotos gezeigt von SportlerInnen, die durchaus während der NS-Zeit sich dann eben vor Hakenkreuz fahren und so weiter haben fotografieren lassen. Jetzt kann man so einem Foto natürlich nicht absehen. Waren die total überzeugt von der Ideologie oder haben sie sich einfach irgendwie nur nicht dagegen, also nur nicht in Anführungszeichen dagegen gestellt? Aber auf jeden Fall sind diese Fotos halt zustande gekommen und dann sind die eben teilweise im Nachhinein verfälscht worden. Also dass beispielsweise die Hakenkreuze dann, dass man versucht hat, die auf dem Bild unkenntlich zu machen. Sprich, es gab ja schon, als dann alles vorbei war, so den Versuch, sich zu distanzieren. Und man würde ja davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch in vielen Vereinsunterlagen eben Dinge einfach fehlen und verschwunden sind. Ne? Die Rekonstruktion ist dann wahrscheinlich nicht möglich oder sehr schwierig.
Ja, das ist so eine Sache. Also wie du sagst, zu diesen Fotos aus der NS-Zeit, ein Foto kann natürlich nur bestimmte Fragen irgendwie auch beantworten. Und ja, der Zeitgeist ist eben, dass natürlich auf diesen Fotos im Hintergrund in der Regel Hakenkreuzfahnen und Adolf-Hitler-Porträts zu sehen sind. Das Foto, was du gerade ansprichst, ich beschreibe es vielleicht mal, sind zwei total spannende Bilder. Die wurden 1937 in der Turnhalle vom Turnverein Bretzenheim aufgenommen. Und man sieht eben einen männlichen Turner, der an den Ringen turnt. Und das sind zwei Fotos aus dieser Turnbewegungsabfolge, die er gerade macht. Und im Hintergrund prangt so über der Bühne so eine sehr große, prominente Hakenkreuzfahne. Und auf dem zweiten Foto, und das war interessant, weil ich auch so auf den zweiten Blick erst habe ich gedacht, irgendwas ist doch hier anders, habe ich dann gesehen, dass so mit ja so blauem Kugelschreiber oder so das Bild eben im Fotoalbum das Hakenkreuz auf der Fahne übermalt wurde. Ja, und das ist halt total charakteristisch, also dafür, wie man eben nach 45 mit der NS-Zeit umgegangen ist. Und vor allem auch, ich meine, auch da, ich weiß nicht, wann wurde das übermalt, aber ja, gerade so für die 50er ist das zentral. Es zieht sich allerdings bis heute, denn also es ist spannend, wenn man sich so Festschriften auch anguckt von ab unmittelbar nach dem Krieg bis in die heutige Zeit. Man sieht schon, dass sich dann zum Teil so ab den 80ern vor allem irgendwie was tut. Aber vor allem so in diesen ersten drei Jahrzehnten ist diese Zeit einfach, da ist manchmal einfach eine Lücke. Es
Ja.
endet mit irgendeinem Ereignis 32 und fängt 46 wieder an und man fragt sich, okay, was war dazwischen? Manchmal wird dann in der Zwischenzeit nur zum Beispiel ganz ausführlich über irgendwie, ja, so Spielstatistiken oder so berichtet. Genau, oder in der Regel, es wird dann irgendwie der Verein als, ja, Opfer des Krieges und so weiter. Also es geht, wenn überhaupt, um Krieg, es geht nicht um Nationalsozialismus. Und das ist leider heute auch noch häufig so. Also, dass auf in Vereinschroniken, auch auf Homepages einfach diese Zeit fehlt oder interessant umschrieben wird. Jeder, der irgendwie ja doch weiß, was in dieser Zeit war, fragt sich, komisch, warum wird da kein Wort zu verloren?
Ja.
Und ja, das sieht man eben einfach bis heute.
Ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht, die letzten Tage nach deinem Vortrag und im Kontext dessen, was in den USA jetzt gerade teilweise passiert, wo eben, also beispielsweise von der Homepage der NASA ja alle Sachen verschwunden sind, in denen speziell die Geschichten von AstronautInnen oder also überhaupt von Frauen in der NASA eben erzählt werden. Dass natürlich, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass immer mehr Archivmaterial hauptsächlich digital vorliegen wird in der Zukunft, solche nachträglichen Änderungen natürlich, also um ein Vielfaches leichter werden, ne? Mit einem Klick hast du dann plötzlich irgendwelche Sachen aus dem Hintergrund entfernt, die man vielleicht an einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr haben möchte. Und dieses, ne, also papierlose Büro ist vielleicht erstrebenswert in Sachen Umweltschutz und so weiter, aber ein papierloses Archiv ist natürlich auch extrem fälschungsanfällig.
Das stimmt, ja, das bringt Herausforderungen mit sich. Ich finde das ganz interessant, weil man könnte natürlich jetzt, also es hat ja auch sicherlich Vorteile. Also sagen wir mal, ein Verein, der irgendwie jetzt sagt, okay, wir nehmen uns das auch ein Stück weit zu Herzen, wir wollen das ändern, könnte natürlich jetzt total einfach und niederschwellig auf seiner Homepage, sofern denn eben, ja, er da irgendwie was zu schreiben kann, könnte eine Änderung vornehmen. Aber wie du sagst, man kann auch Tilgungen vornehmen und ich fand ja total spannend, was der Matthias Thoma auch erzählt hat bei unserer gemeinsamen Veranstaltung, dass eben einfach jüdische Personen aus den Vereinsgeschichten getilgt wurden. Und das ist natürlich was, was man sich als Historikerin in der Gegenwart auch immer quellenkritisch vor Augen rufen muss. Auch an dieser Vereinschronik sind sicherlich Änderungen vorgenommen worden und man sieht halt an diesen Chroniken, also die Chronik, die es von wegen mir 1955 gibt, die wird eigentlich 1975 übernommen und wird mit dem, was in der Zwischenzeit passiert ist, ergänzt. Und so wird natürlich eine gewisse Geschichte, die man sich 1955 oder vorher, wie auch immer, geschaffen hat, wird so auch reproduziert bis in die Jetztzeit. Und das wiederum ist ja, und das haben wir auch am Dienstag angesprochen, vor dem Hintergrund, dass Vereine sich ja total viel auf ihre Gründungsdaten zum Beispiel und auf ihre Geschichte beziehen. Auch jetzt ja noch in Festschriften ist immer ein Teil historischer Hintergrund oder so. Ist das natürlich schon auch nicht ganz unproblematisch.
Ja, kurz vielleicht zum Verständnis für die ZuhörerInnen. Matthias Thoma ist der Leiter des Eintracht-Museums, war Teilnehmer der Gesprächsrunde, die ich ganz am Anfang angesprochen habe und hat eben erzählt, dass ab 1933 nicht nur eben die jüdischen Vereinsmitglieder ausgeschlossen wurden, sondern dass man dann in den Jahresschriften und Chroniken auch tatsächlich die Vereinsmitglieder jüdischen Glaubens, die es zuvor im Verein gegeben hatte, die beispielsweise in alten Mitgliedslisten oder in Sterbelisten aufgeführt waren, rausgestrichen hat. Und das ist natürlich auch eine Form von ja, Geschichtsumschreibung und auch davon, Menschen einfach unsichtbar zu machen. Genau, in deiner Arbeit geht es ja beispielsweise, geht es unter anderem darum, dass man, um den Sport in der NS-Zeit zu verstehen, eben weiter in die Vergangenheit schauen muss. Und du beschreibst, welche Milieus sich da nach dem Ersten Weltkrieg rausgearbeitet haben. Also auch im Prinzip, was es für unterschiedliche Vereinstypen gab. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also wie du sagst, um irgendwie Sport in der NS-Zeit zu verstehen, müssen wir relativ weit sogar zurückblicken. Die Weimarer Republik ist zentral, aber eigentlich liegen die Wurzeln total stark auch schon im 19. Jahrhundert, wo sich ja diese Sportbewegung so etabliert, die auch unsere heutige moderne Sportbewegung ist. Ich überlege gerade, wie ich das verkürzt ein bisschen darstelle, denn für den rheinhessischen Raum speziell spielt natürlich zum einen erstmal auch die ersten Anstöße für das Vereinsturnen nach dem sogenannten Turnvater Jahn eine Rolle. Wir haben die Gründung des Mainzer Turnvereins 1817. Dann haben wir eine relativ starke Phase, wo das Turnen als solches unterdrückt wird, auch wegen seiner politischen Implikationen. Dann haben wir die Zeit um 1848, also die Revolutionszeit, wo die rheinhessischen, überwiegend demokratisch eingestellten Turnvereine eine sehr zentrale Rolle spielen. Das wiederum, darauf beziehen sich die Vereine auch später. Dann wird wiederum das Turnen und der Vereinssport relativ stark eingeschränkt, weil sie eben so politisch verstrickt gewesen sind. Und dann haben wir die Gründung des Kaiserreichs. Und diese Zeit ist eigentlich ja ziemlich zentral und sie gehört mindestens mal zur Vorgeschichte des Nationalsozialismus dazu. Denn in dieser Zeit versuchen gerade die bürgerlichen Vereine, und zu dem Milieu sage ich gleich noch was, versuchen, sich nach außen hin eher unpolitisch zu geben, weil sie ja eben diese Rezession schon gewohnt sind und ihre Kultur und Praktiken vor allem bewahren und weiter ausüben wollen können. Aber eigentlich verschiebt sich das damit so zu einem, ein Historiker hat das einen staatstragenden Nationalismus genannt. Also die schwenken so immer mehr in dieses national-konservative Fahrwasser ein. Und wir haben dann Ende des 19. Jahrhunderts etabliert sich diese Arbeiterinnen-Sportkultur. Also ich habe ja gesagt, das bürgerliche Sportmilieu, nenne ich es jetzt mal, dazu gehören die TurnerInnen, dazu gehören die SpielsportlerInnen, das ist auch so ein bisschen komplexer. Aber generell ist dieses bürgerliche Sportmilieu sehr heterogen. Wir haben da Nationalkonservative, wir haben da Liberale, wir haben KatholikInnen. Für Mainz gibt es keine rein protestantischen Sportvereine, ich habe zumindest keine gefunden. Und diese sozialdemokratische ArbeiterInnen-Sportkultur, die kann sich ja auch erst Ende des 19. Jahrhunderts so festigen. Und im Wesentlichen stehen sich dann nach dem Ersten Weltkrieg diese beiden Milieus ein Stück weit gegenüber. Also ja, das ist so relativ auffällig, dass sich diese Milieus auch stark voneinander abgrenzen, obwohl es auch da irgendwie Tendenzen gibt, dass sie zusammenarbeiten und so dieser allgemeine Sportboom in der Weimarer Zeit, der verbindet natürlich auch irgendwie über Milieugrenzen hinaus. Und die jüdischen Sportvereine kommen eben auch dazu. Das habe ich eben vergessen bei den konfessionellen Vereinen.
Und eine deiner Feststellungen ist dann, dass die historische Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg, um da schon mal kurz vorzuhüpfen, nicht in allen Milieus stattgefunden hat. Also man kann ja wahrscheinlich bescheinigen, dass sie insgesamt nicht so intensiv war, wie man sich's vielleicht gewünscht hat. Aber was genau ist damit gemeint? Also wo hat sie eher stattgefunden und wo eben nicht?
Das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Ich glaube, zu dieser erinnerungskulturellen Frage nach 45, da könnte man noch mal eine Arbeit schreiben, die mindestens genauso lang ist wie die, die ich geschrieben habe. Ich habe ja so ein paar Einblicke zu, ich sag mal, prekären auch Zitaten und so gegeben. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass dadurch, dass 1933 die ArbeiterInnen-Sportvereine verboten werden, diese eigentlich einfach von der Bildfläche verschwinden und deren Besitztümer und auch irgendwie Vereinsunterlagen werden konfisziert. Und die wenigsten Vereine, mir fallen jetzt zwei ein, die es heute gibt, die auf ehemalige ArbeiterInnen-Sportvereine zurückgehen, es können aber sicherlich auch mehr sein, aber die wenigsten ArbeiterInnen-Vereine haben sich so in dieser Form neu gegründet und zumindest im Mainzer Raum. Und auch auf diese ArbeiterInnen Geschichte der Vereine zurückgeblickt. Das heißt, eigentlich und verschwinden die irgendwie 1933. Und in Mainz waren 1930, gab es 130, glaube ich, Sportvereine, die im Adressbuch gelistet worden sind, zu Mainz und damals zugehörigen Vororten. Das ist schon eine ziemlich beachtliche Zahl, würde ich mal sagen. Und davon war mindestens, also ungefähr ein Fünftel lässt sich eindeutig dem ArbeiterInnen-Sport zuordnen. Also wir reden hier nicht von zwei, drei Vereinen, sondern es ist schon ein ganz essentieller Bestandteil von Sportkultur hier.
Ja, schon
Und
erstaunlich, dass.
genauso die beiden jüdischen Vereine, die es gab. Sorry,
Genau.
ja.
Ja, und also das eine ist halt, glaube ich, bekannter als das andere. Zu den jüdischen Vereinen, ich glaube, dass sich vielleicht nicht alle Leute so darüber bewusst sind, dass eigentlich gar nicht so viele Menschen jüdischen Glaubens tatsächlich auch in den jüdischen Sportvereinen organisiert waren, sondern die waren eben genauso in allen anderen Vereinen unterwegs. Und nachdem sie dort dann nach 33 eben ausgeschlossen wurden, sind die jüdischen Vereine ja erstmal mitgliederstärker geworden. Und es gab auch so eine sehr problematische Art, eine gewisse Zeit lang das zu beschreiben, als ob die quasi so eine Art Boom gehabt hätten, was ja natürlich völliger Quatsch ist, weil es eben schlimme politische Hintergründe hatte. Aber Fakt ist ja, dass dann eben plötzlich mehr Menschen in diesen Vereinen organisiert waren. Hast du auch Daten darüber gefunden, dass dann in einer gewissen Zeit, also man spricht dann, glaube ich, von 33 bis 38 ungefähr, auch noch mal mit der Zäsur 36 mit den Olympischen Spielen in Deutschland, weil man bis dahin im sportlichen Bereich versucht hat, diesen Antisemitismus noch so ein bisschen stärker zu verschleiern. Aber haben denn jüdische und nicht-jüdische Vereine in dieser Zeit in den 30ern gegeneinander gespielt? Sind sie gegeneinander angetreten? Hast du darüber Sachen gefunden?
Also für Mainz konkret ist es schwierig zu sagen. Also das, was du gerade ansprichst, ist ja, du hast es total gut beschrieben. Also wir haben irgendwie diese Phase ab 33, wo ja die bürgerlichen Vereine, also die sozialdemokratischen Vereine werden sowieso verboten und die bürgerlichen Vereine, die übernehmen in sehr vorauseilendem Gehorsam, sage ich mal, diese Selbstgleichschaltung nennt man das oder haben SporthistorikerInnen das genannt. Und dadurch schließen die bürgerlichen Vereine ihre jüdischen Mitglieder aus. Diese haben dann eigentlich, also in der Weimarer Republik waren nur ungefähr, ich glaube, 3 bis 4% der jüdischen Bevölkerung in jüdischen Sportvereinen aktiv. Der absolute Großteil, wie du gesagt hast, war in den bürgerlichen Sportvereinen. Und durch diese Selbstgleichschaltung werden eben die jüdischen Mitglieder ausgeschlossen. Genau, und man sieht, dass diese Strategien im Umgang mit jüdischen Sportvereinen ab 33 einfach ganz stark darauf abzielen, jüdische SportlerInnen und Vereine unsichtbar zu machen. Also denen werden theoretisch Resträume gelassen zur Sportausübung innerhalb der jüdischen Vereine, aber sie werden ganz stark marginalisiert. Und man weiß, also die Forschung weiß, dass eben es Vereinen nahezu unmöglich gemacht wird, Sportstätten zu nutzen, Freundschaftsspiele zwischen jüdischen oder nicht jüdischen Vereinen, sofern sie denn irgendwie noch ausgetragen werden sollten, werden womöglich, wo irgendwie möglich verhindert. Und das trägt eben dazu bei, dass die ganz stark auch im sportlichen Bereich marginalisiert werden, so wie insgesamt in der Gesellschaft. Und nachdem diese, das nennt man oder ist in der Forschung vorolympische Zugeständnispolitik, also irgendwo lassen wir euch noch praktizieren, aber eigentlich wollen wir euch hier verdrängen, nachdem die nicht mehr notwendig ist, weil Olympia 36 vorbei ist, wird das eben dann auch ganz schnell eingestellt. Und ich glaube dann, wie du gesagt hast, 38 die jüdischen Sportvereine aufgelöst und verboten.
Was ja immer wieder wichtig ist zu betonen, was du auch in deinem Vortrag rausgearbeitet hast, ist, dass ja diese NS-Ideologie nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass es da insgesamt natürlich eine Vorentwicklung in der Gesellschaft gibt. Und du schreibst in deiner Arbeit eben auch, wir haben ja diesen vorauseilenden Gehorsam in Sachen Ausschluss gerade angesprochen, dass es in den Vereinen durchaus Grundhaltungen gab, die eben anschlussfähig waren für die Ideologie der Nazis. Kannst du das mal ein bisschen aufdröseln, wie das gemeint ist?
Ja, also man muss sich eben anschauen, welche Werte hat Sport verkörpert, so in der Weimarer Republik und dann auch im NS. Und da sieht man einfach, das, was ich eben angesprochen habe, dieser Nationalkonservatismus, der sich im Kaiserreich schon abgezeichnet hat, der ist auch mit einer starken Demokratieskepsis in diesem bürgerlichen Milieu verbunden, was natürlich in der Weimarer Republik auch ja, Reibung erzeugt. Und man sieht das eben daran, dass auch in der Weimarer Zeit und auch hier in Mainz, du siehst immer, ich schlag den großen Bogen irgendwie. Es geht zwar um Mainz in meiner Arbeit, aber Mainz ist eben auch ja, für manche Dinge spezifisch, für manche Dinge aber eben auch nur ein Beispiel. Und man sieht, dass eben gerade das bürgerliche Sportmilieu sich auch sehr stark darüber definiert und auch ja zum Beispiel stark republikskeptische Politiker verehrt, wie Hindenburg oder es gibt Bezüge zu Bismarck und so weiter. Und das Ganze, und das ist jetzt Mainz spezifisch, wird in Mainz nochmal verstärkt durch diese Besatzungszeit. Also wir haben ja durch die Bestimmungen des Versailler Vertrags, dass das Rheinland und eben hier das Gebiet auch um Mainz rum besetzt ist. Und diese Besatzung hat doch recht starke Auswirkungen auch auf den Sportbetrieb. Das heißt, vor allem zu Beginn war das noch deutlich restriktiver. Also zum Beispiel, es gab 1923 das erste deutsche Turnfest der Nachkriegszeit, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und da wurde rheinhessischen SportlerInnen verboten, daran teilzunehmen, weil das eben außerhalb der Besatzungszone war. Genauso gab es total ja, strenge Bestimmungen zunächst zu Zusammenkünften von TurnerInnen, weil man ja eben wusste, dass in diesen Turnvereinen oder Sportvereinen auch ja, politische Dinge irgendwie gegärt sind. Und bei diesem Turnfest, was ich gerade angesprochen habe, war es dann eben so, dass rheinhessische TurnerInnen es dennoch geschafft haben, mittels verschiedener Wege an diesem Turnfest teilzunehmen. Und das wurde ganz stark irgendwie auch heroisiert als eine Widersetzung. Und diese Besatzungszeit, die Besatzer haben dann eben auch zum Teil Turnhallen oder Sportplätze beschlagnahmt. Das heißt, es wurden irgendwie, es gab eh schon Raumknappheit nach dem Ersten Weltkrieg, weil eben viele Sportanlagen auch anderweitig genutzt wurden. Aber das führt natürlich zum einen zu Spannungen und führt eben dazu, dass diese Besatzungszeit so ein ganz starkes Leidensnarrativ erzeugt. Und als dann eben 1930 die Besatzungszone geräumt wird, löst das wiederum so eine ganz starke Befreiungseuphorie aus. Und die ist total stark verknüpft mit einem einerseits übersteigerten Heimatpatriotismus irgendwie, aber auch mit einem übersteigerten Nationalismus. Und das ist sicherlich in Mainz irgendwie auch oder in Rheinhessen mit der Vorgeschichte auch aus dem 19. Jahrhundert, die ich angesprochen habe, ein Beschleuniger dafür, dass sich ja, dieses bürgerliche Milieu dann nach 1933, ich habe es ja angesprochen mit der Selbstgleichschaltung, dem Nationalsozialismus doch auf jeden Fall schneller andient. Wie das konkret auch in den Vereinen passiert ist, welche Innenstimmen es da gibt, da brauchen wir auch zum Teil andere Quellen, um das wirklich auf dieser Ebene der sozialen Praktiken uns anzuschauen. Aber grundsätzlich kann man das auf jeden Fall schon mal festhalten, dass sich da so eine Anschlussfähigkeit zumindest ergibt.
Und du hast jetzt die spezielle Situation in Rheinhessen ja beschrieben. Würdest du sagen, dass das auch ohne diese Besatzungsthematik im Vorfeld im Großen und Ganzen übertragbar ist auf andere Regionen in Deutschland, diese Anschlussfähigkeit zu dem Zeitpunkt, oder ist das was sehr Spezifisches?
Nee, ich denke, dass das schon eine grundsätzliche Sache ist, die mit eben diesen Entwicklungen im Kaiserreich vor allem auch verknüpft ist. Dazu müsste man natürlich auch eben untersuchen, ob so eine, ja, grundsätzlich im Kaiserreich auch zentrale antisemitische Grundstimmung in der Gesellschaft das eben auch befördert. Weil man muss sich ja fragen, warum ist es so einfach, 33 jüdische Menschen, die in die Vereine bestens integriert waren, warum ist es so einfach, die auszuschließen und warum regt sich da nicht größerer Widerstand? Deswegen denke ich schon, und das ist auch, glaube ich, Konsens der Forschung, dass das ein grundlegendes Phänomen im Sport ist, im bürgerlichen Sport.
Und ja, natürlich auch insgesamt in der Gesellschaft. Das ist ein Thema, über das ich auch wiederum, also momentan hat man das Gefühl, in den USA passiert so viel, was man im geschichtlichen Kontext auch bewerten kann und muss. Dieser vorauseilende Gehorsam. Man sieht es ja jetzt beispielsweise aktuell, dass es jetzt schon Kliniken gibt in den USA, die erklären, dass sie keine Transjugendlichen mehr in ihrer Transition medizinisch betreuen, obwohl es eben also die Notwendigkeit noch nicht gibt, ja, sich auf diese Art und Weise zu positionieren. Im Gegenteil, man könnte sich ja auch dagegen positionieren. Und wenn man jetzt auf 33 schaut und darauf, wie Jüdinnen und Juden eben aus der Gesellschaft sehr schnell, sehr intensiv rausgedrängt wurden, dann würde ich ja eigentlich jetzt erstmal naiv denken, so ein Verein ist ja schon und vor fast 100 Jahren vielleicht sogar noch mal intensiver als heute ein besonderer Ort, wo es auch um eine Gemeinschaft von Menschen geht, wo es darum geht, Menschen kommen eben zusammen in einem privaten Rahmen und erleben da eben Dinge miteinander. Da geht es ja nicht nur um den Sport, sondern auch insgesamt um so ein Vereinsleben. Ist für dich in deiner Arbeit irgendwie nachvollziehbar geworden, im Prinzip anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, wieso es auch in den Vereinen so schnell funktioniert hat mit dieser Entmenschlichung von Leuten, mit denen man ja bis einen Tag vorher noch einen total guten Umgang hatte?
Ja, also man muss da sicherlich differenzieren. Diese Gleichschaltung in den Vereinen, Gleichschaltung in Anführungszeichen, die sind natürlich unterschiedlich abgelaufen. Also es gibt, man weiß auch aus dem rheinhessischen Raum, dass in Vereinen wie zum Beispiel der Turngemeinde Worms das deutlich kontroverser gewesen ist. Also es gibt Beispiele, wo das nicht so ganz simpel funktioniert hat. Auch im Mainzer Turnverein gab es da ja auf jeden Fall mindestens mal Konflikte, woraufhin auch eine gesamte Vereinsabteilung den Verein verlassen hat. Aber es gibt eben auch genug Vereine, und das lesen wir in Zeitungen zum Beispiel, wo eben drin steht, der TV Bretzenheim hat sich jetzt gleichgeschaltet. Man sieht dann immer so kleine Annoncen mit aktuelle Gleichschaltungen so ungefähr. Und da steht dann in der Regel, der bisherige Vorstand macht personell 1:1 so weiter, also ohne dass Leute ersetzt worden sind. Nach den Beweggründen der Menschen an sich, ne, da müssten andere Quellen Aufschlüsse zu geben. Das ist auch sicherlich nicht so einfach. Aber man sieht ja schon mal daran, dass das grundsätzlich vielfach unproblematisch funktioniert hat. Natürlich geht es da auch darum, dass Vereine ja irgendwie ihren Fortbestand sichern wollen. Und das haben sie damit getan. Aber man liest mindestens mal auch aus diesen Protokollbüchern zum Beispiel, die ich angesprochen habe, heraus, dass es ohne größere Konflikte auch vonstatten gegangen ist. Und ich denke jetzt zum Beispiel daran, ich meine, klar, man muss auch Zeitungen und auch Vereinszeitungen, die nach 33 erscheinen, kritisch beäugen, da werden sicherlich keine kritischen Stimmen mehr abgedruckt oder in den wenigsten Fällen. Aber zum Beispiel stand in der Vereinszeitung vom Mainzer Turnverein dann drin, durch den Ausschluss der jüdischen Mitglieder war natürlich auch in unserem Verein ein Mitgliederrückgang nicht zu vermeiden. Jetzt werden hoffentlich mal alle so ungefähr verstehen, worum es geht, die bisher in der Demokratie ihr Allheilmittel gesehen haben oder so. Und auch das, was du eben angesprochen hast, ich hatte ja auch bei meinem Vortrag aus dem Protokollbuch vom TV Bretzenheim zitiert, das ist ganz typisch, das ist in super vielen Vereinen genauso abgelaufen. Da steht dann eben drin, so eigentlich so eine kleine Randnotiz, man hätte es beinahe überlesen, steht dann unten drin, den unter den ARIA-Paragraphen fallenden Mitgliedern, die inzwischen schon teilweise ausgetreten waren, wurde schriftlich für ihre Treue, die sie dem Verein erwiesen haben, gedankt und mitgeteilt, dass das Verhältnis nun aufgrund dieser Verordnung der deutschen Turnerschaft gelöst werden müsse. Und das, ja, muss man sich mal vor Augen führen, also wie das eben dann dargestellt worden ist, ja. Und dazu vielleicht als Ergänzung, weil du gerade sagtest und auch irgendwie ja, das so ein bisschen ein Stück weit verglichen hast, wie man sich da irgendwie dagegen gestellt hat oder nicht. Eine Historikerin hat in Bezug auf das, wie die Mehrheitsgesellschaft mit ihren jüdischen MitbürgerInnen umgegangen ist und wie das dann auch später als Nachkriegsnarrativ erklärt worden ist, hat sie so drei Begriffe oder drei Strategien, nenne ich es mal, geprägt. Und einer davon ist Indifference, also Gleichgültigkeit. Und man muss einfach sagen, ein Grund, warum viele Menschen diesen Ausschluss, diese systematische Marginalisierung und die dann aber natürlich in die absolute Entrechtlichung und in den Holocaust führt, ihrer jüdischen MitbürgerInnen, die NachbarInnen oder FreundInnen gewesen sind, warum die das tolerieren, ist schon ein Stück weit auch der Grund, dass man sich in der NS-Zeit ist dieses Konzept einer Volksgemeinschaft irgendwie gegeben hat, diese soziale Verheißung, und dass man sich einfacher mit einer eigenen Identifikationsgruppe irgendwie solidarisch fühlen konnte, also jetzt zum Beispiel wir SportlerInnen im Verein, die nicht-jüdischen SportlerInnen, als mit einer anderen Gruppe, und dass eben da dann diese Empathie auch ein Stück weit nicht bestanden hat. Und das sind sicherlich Gründe dafür, dass das in den Vereinen auch so funktioniert hat, obgleich man auch, es bestimmt auch kritische Stimmen da irgendwie gegeben hat.
Ja, das ist das sehr berühmte Zitat, ne? Wenn diese und jene Gruppe geholt wird, da habe ich nichts gesagt, weil ich gehörte ja nicht dazu. Und am Ende ist dann halt niemand mehr übrig, um Widerstand zu leisten. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn man auf den Sport schaut, gibt es da ja ein Thema auch drin, was bis heute nämlich relevant ist. Also wen schließt die Gemeinschaft von Sport eigentlich ein? Ich habe hier vor 2, 3 Folgen mit Rachel Etze gesprochen, die auch so schön gesagt hat, das ist eigentlich eine Augenwischerei immer mit diesem, ne, dass Sport eine absolut verbindende Sache ist. Das ist eine sehr schöne Vorstellung und an gewissen Punkten ist das auch richtig. Es ist aber gleichzeitig so, dass eben im Sport auch Ausschlussmechanismen schon immer sehr gut funktioniert haben. Also auch dieses, ich habe das auch lange gesagt, kann ich auch im Nachhinein selbstkritisch feststellen, wenn man so behauptet oder auch gutgläubig meint, Stadion beispielsweise ist ein Abbild der Gesellschaft, ist es eben nicht. Sondern es ist natürlich finden sich positive und negative Mechanismen von Gesellschaft auch im Stadion, aber es sind eben nicht alle Gruppen so vertreten, wie sie gesellschaftlich vertreten sind. Weil es
Genau.
Diskriminierung gibt, weil es nicht die niedrigschwelligen Zugänge gibt und so weiter und so weiter. Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, sondern nur ganz kurz den Gedanken zu Ende führen, weil du schreibst ja auch in deiner Arbeit, diesen verbindenden Charakter von Fußball, von anderen Sportarten, hat das eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon nur gegeben für die Leute, die der richtigen Gesinnung sind, richtig?
Auf welche Zeit beziehst du dich jetzt?
Also, dass das im Prinzip vor 33 schon bis zu einem gewissen Punkt gegolten hat, wenn ich das richtig verstanden habe, und nicht eben erst 33 dann plötzlich aufgeploppt ist. Wenn man nicht eine bestimmte Gesinnung hatte, dann hat man ja zumindest in bestimmten Vereinen schon vorher kein Zuhause gefunden, oder?
Also ja, ich weiß nicht, ob ich es Gesinnung nennen würde, aber man sieht, die Vereine konstruieren sich natürlich irgendwie identitätsstiftende Merkmale. Deswegen sprechen wir auch irgendwie da von diesem Milieubegriff. Also es scheint irgendwie was so an weltanschaulichen Grundüberzeugungen zu geben, wo ein Konsens besteht innerhalb der Vereine. Ja, das heißt, in den ArbeiterInnenvereinen sind vor allem irgendwie sozialdemokratisch eingestellte Menschen. In kommunistischen Sportvereinen, die es jetzt auch in Mainz so nicht gegeben hat, sind eher KommunistInnen drin. Genauso werden in der Deutschen Jugendkraft, der katholischen Jugendorganisation, katholische Kinder in Klammern nur Jungen drin gewesen sein, weil Mädchen sind in den protestantischen und katholischen Vereinen per se ausgeschlossen gewesen.
Auch ganz toll.
Das heißt, genau, ja, natürlich hat es da, genau, haben Vereine unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal, Schwerpunkte irgendwie. Und man sieht, also einerseits, wie du sagst, passen natürlich bestimmte Leute in bestimmte Milieus nicht rein. Das wäre auch damals ja gar nicht zur Debatte gestanden, weil sich eben diese Vereine auch stark voneinander abgegrenzt haben. Es gibt zum Beispiel im Amtsblatt von Bretzenheim eine Anzeige von den Freien Turnern, glaube ich, wo drin steht: Arbeitereltern, schickt eure Kinder in die Arbeitersportvereine und nicht zu euren Gegnern. Und genauso macht es der Turnverein wiederum auch. Aber man sieht auch, dass diese Milieugrenzen auch durchlässig sind. Also man weiß zum einen, dass zum Beispiel ganze Vereinsabteilungen auch schon vor 33 die Verbände gewechselt haben. Also so wie wir diese Vereinsmilieus haben, die spiegeln ja die Strukturen wider. Also so wie wir sozialdemokratische und bürgerliche Vereine haben, haben wir sozialdemokratische und bürgerliche Verbände. Also dass diese Deutsche Turnerschaft und so, die es als Verband im bürgerlichen Milieu gibt, dazu gibt es Pendants in der ArbeiterInnensportbewegung. Und man sieht, dass einzelne Personen Vereine wechseln. Man sieht auch zum Beispiel, dass im Turnverein Bretzenheim Anfang des 20. Jahrhunderts noch Mitglieder im Turnverein auf der Ortsliste auch der SPD sind. Aber man sieht, dass sich das, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, stärker verdichtet. Also vor allem dann nach dem Ersten Weltkrieg, dass diese Milieugrenzen doch so ein bisschen starrer sind. Wir sehen aber auch dann, 33, das habe ich ja auch angesprochen, also die ArbeiterInnensportler, die ausgeschlossen werden, werden ja zum Teil dann in bürgerliche Vereine integriert. Das ist an starke Auflagen gebunden, so gesagt. Aber diese Menschen, die vereinslos geworden sind, man kann ja schon davon ausgehen, dass die sich irgendwie auch neue Möglichkeiten der Sportausübung gesucht haben, womöglich. Und ja, das wäre sicherlich auch noch sehr, sehr interessant, das nachzuvollziehen.
Was ich auch ganz spannend finde, du hast das gerade angesprochen mit den Mädchen in den protestantischen und katholischen Jugendvereinen. Es war ja sowieso so, dass es lange gedauert hat und auch in unterschiedlichen Sportarten natürlich auf einem unterschiedlichen Level war. Das haben wir zum Thema Fußball beispielsweise hier ja auch schon besprochen, bis Frauen sich eben ihren Platz im Sport erobern konnten, weil Sport eben in vielen Bereichen erstmal sehr stark eben für Cis-Männlichkeit gedacht war. Was ist denn mit den Frauen in den Vereinen ab 33 passiert? Kannst du uns da in einen kurzen Schwenk reinnehmen?
Auch da würde ich vielleicht kurz ein bisschen ausholen, was denn vor 33 mit den Frauen in den Vereinen passiert. Also wir sehen, dass Frauen so ab Ende des 19. Jahrhunderts erstmalig tatsächlich an Sportkultur irgendwie im Verein partizipieren, und zwar als aktive Sportlerinnen.
Und nicht vorher, nur um Kuchen zu backen.
Genau, vorher nähen die Vereinsfahnen und zieren die Festschriften als Festjungfrauen. Aber wir sehen erst dann, dass Frauen auch Sportlerinnen werden. Das lässt sich ganz simpel zum Beispiel auch damit begründen, dass sich Kleidervorschriften ändern. Also die Rockkonstruktionen, die man Ende des 19. Jahrhunderts noch trug, die waren schlichtweg nicht sporttauglich. Abgesehen davon, dass Frauen in dieser Zeit nicht diese Sportpartizipation zugestanden wurde. Aber wir sehen, dass sich Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel auch in Mainz schon der erste Mainzer Damenturn- und Spielclub gründet. Und wir sehen dann, dass diese weibliche Partizipation in der Weimarer Republik ganz stark zunimmt. Und da quasi, ja, diese Weimarer Republik, die eine Historikerin auch als Zeitalter des Sports und des Sports der Frauen eben bezeichnet hat, die trägt dazu bei, dass, also es ist ein einziger Katalysator irgendwie. Nichtsdestotrotz, die patriarchalen Widerstände bleiben bestehen, aber wir sehen zum Beispiel, und das ist ja ein kurzer Zeitraum, diese Weimarer Zeit, während Anfang der 20er gab es noch keine geschlechtergemischten Turnfeste in Rheinhessen. Das wird dann Mitte der 20er geändert. Wir sehen Anfang der 20er noch ganz andere Kleider als dann Ende der 20er. Also Anfang der 20er sind kurze Turneinteiler oder so eher nicht zu denken. Und Ende der 20er zum Beispiel sehen die Fotos da ganz anders aus. Und man sieht eben, wie du gesagt hast, dass sich Frauen neue Sportarten erschließen. Also Anfang der, ja, vorher waren Frauen dann doch vor allem so im Tanz-, körperlich-, ästhetisch-gymnastischen Bereich, sage ich mal, zu verorten oder auch im Rahmen dieser Massenfreiübungen. Und Ende der 20er zum Beispiel ist die Handball-Frauenmannschaft vom Mainzer Turnverein deutscher Vizemeister geworden. Mhm. Das heißt, wir sehen, da erschließen sich Frauen neue Räume, agieren auch zum Teil autonom, zum Beispiel als Inhaberin von Gymnastikschulen oder Reitschulen oder so. Ja, und in der NS-Zeit ist das dann auch eine ganz interessante Sache, denn man kann generell für die NS-Zeit und die Frauenpolitik, nenne ich es jetzt mal, da so von einer zweigesichtigen Geschlechterpolitik irgendwie sprechen. Also einerseits hat die sehr progressive Elemente und andererseits hat die sehr traditionalistische Elemente, nenne ich das jetzt mal. Und Frauen und Sport sind da total interessant, weil in der Weimarer Zeit haben wir auch so eine zunehmende Liberalisierung der Sexualnormen und so. Also zum Beispiel gibt es einen Film, der lief in Bretzenheim im Kino in den 20ern, der hieß Das erwachende Geschlecht, glaube ich. Und da wird dann eben ja gesagt, auch warum Sport für Frauen positive Auswirkungen hat. Und in der NS-Zeit sehen wir dann ziemlich stark, dass Frauen im Sport in erster Linie auf ihre Reproduktionsfunktion für eine erdbiologisch gesunde, man hört die Anführungszeichen Volksgemeinschaft, dass der Fokus eben darauf gelegt wird. Also Frauen sollen sich körperlich ertüchtigen, um dem Vaterland, dem Staat, gesunde, wehrkräftige Nachkommen zu erziehen.
So schön, aber diese Reduzierung auf Gebärmaschinen.
Ja, aber auch da diese Wehrkräftigkeit, das ist auch keine neue Erfindung. Mhm. Ja? Also das sei nur am Rande gesagt.
In gewisser Weise würde man ja, was die Rolle der Frauen angeht, da von einem Backlash sprechen heute. Und man sieht ja schon, dass, wenn man das mit gewissen politischen Einstellungen und also möchte man politisch ja schon fast in Anführungszeichen setzen, heute vergleicht, also dass so eine Vorstellung, so eine rückwärtsgewandte von der Rolle der Frau eben auch ganz stark wieder da ist. Das ist jetzt natürlich eine spekulative Frage, aber glaubst du, dass Vereine heute besser equipped wären dafür, dagegen zu halten als damals? Oder würdest du eher erwarten, dass die genauso schnell wieder umfallen?
Du sprichst es ja jetzt konkret am Beispiel der Frauen an. Da lässt sich das, finde ich, nicht so übertragen. Denn, wie du sagst, wir haben einerseits diesen Backlash irgendwie, aber der ist nicht so offen, also der ist verknüpft mit diesen zwei Gesichtern, was ich eben gesagt habe. Also auf der anderen Seite werden Frauen, gibt es da total progressive Elemente. Und auch Frauen in der NS-Zeit sind als autonome Vorturnerinnen und so weiter, haben in den Vereinen eine Funktion und haben nicht nur diese Funktion der deutschen Mutter, sondern profitieren auch von dieser Inklusion in diese Volksgemeinschaft. Deswegen glaube ich, lässt sich das so in dem Fall gar nicht so richtig beantworten.
Wenn man jetzt mal schaut, also wir haben viel drüber gesprochen in der Folge heute eben darüber, was um 33 rum in den Vereinen passiert ist und was eben in der Geschichte der Vereine und auch des Landes vielleicht Anteil daran hatte, dass bestimmte Dinge sich auf diese Art und Weise entwickelt haben oder sagen wir funktioniert haben und die Vereine da so zugänglich waren. Was ja ein sehr, sehr weites Feld ist, ist, wie gut oder wie ungut sind Vereine dann nach 45 mit ihrer eigenen Geschichte umgegangen? Und das ist ja ein Thema, das bis heute eine totale Relevanz hat. Also wie hat man aufgearbeitet, wie man sich selber verhalten hat wie der Verein sich gestellt hat und wie ist man eben umgegangen beispielsweise mit der Geschichte der jüdischen Mitglieder? Aber und das ist womöglich ein Punkt, auf den nicht genug geschaut wird. Wie gut ist man auch umgegangen mit der Täterinnenschaft innerhalb der Vereine? Also es gibt ja wichtiger und richtigerweise auch gerade um diesen Erinnerungstag im deutschen Fußball einen sehr, sehr starken Fokus auf die Opfer dieses fürchterlichen Regimes und dieser fürchterlichen Politik. Für die Vereine und generell für das Land ist es aber natürlich ja auch wichtig, darauf zu schauen, wo waren eigentlich TäterInnen? Was hast du denn über diesen Umgang von Vereinen nach 45 bis heute rausfinden können?
Ja, also wie gesagt, ich habe das ja eher so ein bisschen angeschnitten, das Thema. Das lässt sich, glaube ich, auf die Vereine bezogen, wie auch auf jegliche, also gesellschaftliche Kollektive, ob es jetzt Kirche, Verein oder Schule ist oder auch das, was eigentlich in den Familien nach 45 passiert. Da ist vieles, denke ich, deckungsgleich. Wir sehen halt, dass die Vereine, wie ich eben schon gesagt habe, erstmal diese Zeit doch ziemlich aussparen. Und das ist ja analog zu dem, was irgendwie auch geschichtspolitisch, erinnerungskulturell, nenne ich es mal vorsichtig, ab der frühen Bundesrepublik passiert. In den 50ern haben wir so ein Jahrzehnt, wo es doch ja relativ stark darum geht, auch von dieser Besatzungszeit nach 45 Abstand zu gewinnen und so einen Schlussstrich irgendwie unter diese Beschäftigung zu ziehen. Und in den 60ern haben wir dann doch verstärkt Impulse, die sich um Auseinandersetzungen irgendwie bemühen. Das ist einerseits sehr positiv, weil auch eben Opfererfahrungen ab dann zentraler werden. Andererseits erleichtert das auch die Verantwortung auf hochrangige TäterInnen, sage ich mal, also jetzt insgesamt auf NS-Vergangenheit bezogen, zu schieben. Und dadurch rückt diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung und die Frage auch nach Nationalsozialismus als sozialem Konstrukt und der Beteiligung der Mehrheitsgesellschaft, nenne ich es jetzt mal, rückt ziemlich stark in den Hintergrund. Und mir fällt gerade noch ein Gedanke ein, was ich eben sagen wollte, bei dieser ganzen Thematik sind irgendwie auch Begriffe total interessant. Also man spricht häufig irgendwie von den Nazis. Da tue ich mich manchmal so ein bisschen schwer mit. Es ist sicherlich mitunter auf jeden Fall eine zeitgenössische Beschreibung auch. Aber es steht heute auch natürlich für ein ganz stark gefestigtes Narrativ. Also die Nazis, das waren immer die anderen. Unser Verein wurde gleichgeschaltet, nicht er hat sich gleichgeschaltet. Und das macht es irgendwie auch ein bisschen einfacher, sich da Verantwortung irgendwie zu entziehen. Und ich musste eben dran denken, dass ich mal gelesen habe, weil ich habe eben auch überlegt, naja, welche Begriffe machen in Bezug auf diesen Umgang, diese Auseinandersetzung, auseinandersetzen, das impliziert ja auch schon irgendwie Konflikt. Welche Begriffe sind da irgendwie geeignet oder welche gibt es auch im Diskurs? Und dann habe ich gelesen, dass der Begriff Aufarbeitung eigentlich irgendwie total spannend ist und das habe ich mir behalten, weil eigentlich kommt dieser Begriff aus dem Schneiderhandwerk und etwas, ein Kleidungsstück aufzuarbeiten, heißt ein Kleidungsstück wieder tragbar zu machen. Also ne, das irgendwie zu reparieren und anzupassen. Und das finde ich total spannend, weil Aufarbeitung, Auseinandersetzung ist was anderes. Ja? Auseinandersetzung, würde ich jetzt mal sagen, impliziert irgendwie vielleicht eine tiefere Beschäftigung. Und Aufarbeitung heißt vielleicht auch, okay, wie können wir das, was jetzt hier so in unserem Verein, in unserer Familie, wie auch immer passiert ist, sofern wir uns denn damit beschäftigen, wie können wir das irgendwie anschlussfähig machen für unsere Demokratie, in der wir dann jetzt ja leben nach 45. Und ja, ich habe das am Dienstag schon angedeutet, diese Erfolgsgeschichte auch der Bundesrepublik, die lässt sich sicherlich in Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem NS durchaus hinterfragen.
Aber das finde ich jetzt tatsächlich diese Sache mit der Begrifflichkeit finde ich total spannend und eigentlich ja auch wild, dass man da nicht viel mehr drüber nachdenkt, habe ich auch noch nie, weil so wie du es jetzt sagst, Aufarbeitung vom geschichtlichen Begriff ist es ja fast so ein Aufhübschen, wenn man sich das irgendwie überlegt, also die Geschichte des Begriffes tatsächlich. Und an vielen Stellen passt das ja auch, weil man diesen Teil der Vergangenheit einfach versucht hat, so aufzuhübschen, dass er wieder herzeigbar ist und man quasi von sich selber so eine Verantwortung eben we wegschiebt. Und ne, man klopft das mal einmal so aus und sagt, guck mal, geht doch eigentlich voll. Wir standen nicht auf der Seite der Bösen. Und dann ist man auch wieder bei dem, was du vorhin schon mal gesagt hast, so dieser Indifferenz. Ne? Also es ist eben nicht nur so, dass Täterinnenschaft tötet und eine große Gefahr ist, sondern auch weggucken.
Ja, die Apathie der vielen irgendwie, ne? Also auch dazu nur vielleicht kurz als kleine Ergänzung. Diese Begriffsauseinandersetzung, das ist natürlich ein Diskurs, der im
Klar.
Wissenschaftlichen stattfindet. Es ist mir völlig klar, dass das nicht ja, die Unterhaltung ist, die ich mit jemandem im Supermarkt führe, so. Aber, also und auch nicht die Unterhaltung, ja, wenn wir, es gibt ja total viele erinnerungskulturelle Initiativen inzwischen auch, ja. Und dass wenn im Stadion zum Beispiel vor 3 Wochen, 2 Wochen gegen Stuttgart eben da ja, der Nachfahre von Eugen Salomon da ist und es total tolle Dinge gibt, auch dieses Banner oder diese Zeitzeugen-Einspieler, die eben zeigen, okay, wir beschäftigen uns damit, dann ist es auch erstmal egal, wie man das wordet, würde ich jetzt mal so sagen. Aber das, was du eben angesprochen hast, zwischendurch, und da wollte ich eben noch kurz was zu sagen, gleichzeitig ist auch immer die Frage, naja, stehen die Leute, die hinter diesem Banner stehen, stehen die da wirklich dahinter? Und wenn wir ein Stadion mit 30.000, 40.000 Leuten haben, und das hat Matthias Thoma auch gesagt, dann sind da auch RassistInnen dabei, da sind auch AntisemitInnen dabei. Ja? Und wenn ich mit dem Bus hoch zum Stadion fahre und hinter mir homophobe Gesänge angestimmt werden, dann zeigt das trotzdem auch die Problematik, die wir trotz aller zum Teil symbolischen, zum Teil natürlich aber auch tiefgreifenden Beschäftigung mit Vergangenheit haben.
Auf jeden Fall. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also in Mainz war eben der Erinnerungsspieltag, das Heimspiel gegen Stuttgart. Und Serge Salomon, der Enkel von Eugen Salomon, war anwesend. Eugen Salomon war der zweite erste Vorsitzende von Mainz 05, also nicht tatsächlich der erste, nicht Gründungsmitglied im März, sondern dann ab Oktober der zweite erste Vorsitzende. Und es wurde eine Videobotschaft eingespielt von Epa Sepeschi, die eben auch den Holocaust überlebt hat. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ein super wichtiger Punkt, dass die Vereine da mittlerweile sind, vielfach eben angeführt von ihren Fans, dass sie diese Auseinandersetzung begonnen haben, auch in Mainz unter anderem. Aber genau das, was wir vorhin schon kurz thematisiert haben, die Frage, wer sind eigentlich eigentlich die TäterInnen gewesen? Weil irgendjemand war ja auch da und hat gesagt, wir schließen euch jetzt aus. Die wird halt noch deutlich nachrangig gestellt. Das wäre eigentlich was, wo man noch viel intensiver hinkommen müsste.
Da kann man vielleicht Entschuldigung, wenn ich dich nur kurz unterbreche, weil das schließt total den Bogen zu dem, was du am Anfang oder wir am Anfang besprochen haben. Diese Personen haben ja auch an der Geschichtskonstruktion der Vereinsvergangenheit entscheidenden Anteil gehabt, ne? Und irgendwo, ja, verwundert das nicht so richtig.
Genau. Und damit kann man es vielleicht auch den Bogen zum Ende jetzt gut schaffen, weil es gibt ja immer zwei Ansätze, warum es spannend einerseits, aber auch wichtig andererseits ist, auf solche historischen Themen zu schauen. Das eine ist, dass es eben interessant ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie ist das damals eigentlich gelaufen? Und das zweite ist aber, dass es eben wichtig ist, die Parallelen zur Gegenwart zu erkennen und sich zu fragen, was können wir aus der Geschichte lernen? Was müssen wir aus der Geschichte lernen? Und da kann man halt sehr klar sagen, der Podcast erscheint am, ich muss einmal schauen, 12. Februar und 11 Tage später findet eine Wahl statt. Und Wählen hat auch sehr viel damit zu tun, dass man lernt aus dunklen Kapiteln der Geschichte. Und deswegen wäre die große, große Herausforderung tatsächlich eine demokratische Partei zu wählen. Ist eigentlich sollte das nicht so eine große Herausforderung sein, aber scheint viele Menschen heutzutage vor eine große Herausforderung zu stellen. Und gerade im Kontext dessen, was aktuell passiert, ist dieser Blick in die Geschichte und in diese super dunklen Kapitel von Geschichte und in diese Täterinnenschaft und aber auch, was geht schief, wenn zu viele Leute Empathie nur auf bestimmte Gruppen oder nur auf sehr kleine gesellschaftliche Kreise anwenden. Extrem wichtig. Und deswegen, liebe Franzi, danke ich dir sehr für deine Arbeit. Zum einen, das ist wirklich sehr spannend gewesen, die zu lesen, und zum anderen aber auch dafür, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast.
Ja, vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und vielleicht nur ein kleiner letzter Schlusssatz von mir auch noch dazu. Wie du gesagt hast und wie wir auch eben festgestellt haben, diese Frage, was können wir aus der Geschichte oder Vergangenheit lernen, die ist nicht so einfach zu beantworten, aber sie gibt uns sicherlich Erfahrungswerte mit. Und das ist ja irgendwie klar, und dafür haben wir genug Beispiele genannt, die Gegenwart ist total voll mit Vergangenheit, auch im Sport. Und alleine das sollte uns ja irgendwie, ja, vielleicht inspirieren, dass wir uns damit beschäftigen.
Ja. Auf jeden Fall. Und euch, liebe HörerInnen, danke ich auch von Herzen für die wie immer liebevolle Begleitung dieses Podcastes. Schreibt mir gerne an wortpiratin@marapfeiffer.de, was euch gefällt, was ihr euch vielleicht auch noch anderes wünscht, wen ihr hier gerne mal hören würdet. Passt wie immer auf euch und aufeinander auf und bitte geht wählen und sprecht bis zur Wahl mit Menschen. Demokratie ist wichtig, Demokratie ist nicht selbstverständlich und wir alle sind für diese Demokratie verantwortlich. Ciao.